Jawohl. Herzlich willkommen hier bei Fest und Flauschig am 22. November 2023. Es ist Boomer Cringe, Ausgabe 47 im Jahr des Herrn 2023, nach der Geburt.
Herzlich willkommen.
Jesus Christ. Und das war Benny Lane, das Intro, Star Wars. Vielen Dank nochmal, Benny, für diesen tollen Beitrag zu dieser Community-Sendung. Mein lieber Kollege.
Oh, Benny Lane.
Mein lieber Kollege Oliver Schulz sitzt in einem hautengen weißen T-Shirt, das seinen muskulösen jugendlichen Body sehr gut zur Geltung bringt, in einer wahnsinnigen Hotelsuite. Wo finde ich dich gerade vor? Wo finden wir dich vor?
Du findest mich im East Hotel tatsächlich in der Sima von Utrechtstraße. Ich kann es sagen, weil wenn die Sendung ausgestrahlt bin, werden die Fanscharen, die natürlich hierher pilgern würden, nicht mehr mich auffindbar machen, weil ich bin dann schon wieder raus. Ich spiele in Hamburg heute Abend in der großen Freiheit, in meiner Heimatstadt.
Aber ganz kurz, die große Freiheit, hast du die nicht auch schon nächstes Jahr ausverkauft und dann schon wieder erörtert oder was?
Zweimal ausverkauft, zwei Zusatzkonzerte. Davon ist, glaube ich, eins auch schon fast ausverkauft. Es läuft gut. Die Frage in Hamburg ist, Sporthalle oder ein kleiner Laden? Weil dazwischen gibt es sehr wenig. Ja. Sporthalle passen 7000 Leute rein. Spielst du aber auch in so eine große Halle, die akustisch noch nie geil war. Also bleibe ich 4 Tage hier, so wie Barbara Streisand in Las Vegas. Weißt du, wenn die da so 3 Monate spielt.
Oder wie Billy Joel im Madison Square Garden in New York. Artist in Resident. Das wäre doch überhaupt irgendwie zum Miniatur Wunder. Land, dem Panoptikum auf der Reeperbahn, der Davidwache, nochmal so ein Olli Schulz Resident. Einfach Olli Schulz jeden Abend.
Das ist sowieso jeden Abend, wenn die Beine schwer werden, hoffe ich, dass ich vielleicht mit Conny Littmann oder irgendjemand hier so einen Deal finde von irgendeinem Laden. Olli Schulz spielt 2 Wochen durch, immer schön auf ein Hausboot schlafen, mit dem Fahrrad zum Club, Konzert spielen, danach wieder nach Hause. Das ist meine Zukunft. Und dann auch das mit irgendeinem Reisedienstleiter, also so einer Firma machen, dass die Busse und so alle nach Hamburg kommen oder nach Berlin, wo ich dann residiere und jeden Abend spiele.
Und dann werden
das wäre auch was für dich spielbar,
ja, und dann,
für deine
dann, Satire-Show. Dann wird wie so Musical-Sachen aus der Region, in der Region, aus ländlichen Gebieten und aus Kleinstädten, da organisiert das dann die Sparkasse, da kann man dann Gewinnspiele mitmachen und es gibt ermäßigte Tickets über den Sparkassenclub, den örtlichen. Hey, wir fahren heute zu Olli Schulz nach Hamburg. Und dann gibt's immer irgendwas ganz Typisches. Weißt du, wie bei Cats, dass dann die Katzen aus den Seiten rauskamen. Keiner hat hinterher über das Musical geredet. Das Krasse war immer, dass die Katzen durchs Publikum laufen. Da habe ich zehn oder bei Starlight Express. Mit den rollt schon unglaublich. Und beim Phantom der Oper war es immer der Kronleuchter, der runterknallt. Also ein so ein Ding, wo das Konzert zweitrangig ist, auch wenn man einen schlechten Abend hast oder sowas. Wichtig ist, dass die Katzen an der Seite, echte Katzen. Ja. Oh. Olli Schulz lässt einfach echte Katzen ins Schmitz Tivoli rein. Mit echten Katzen. Da auf einmal 20 echte Katzen im Publikum. Unglaublich.
Ey, das ist das nächste Level, nachdem ich jetzt Kissenschlacht etabliert habe. Und ich schwöre dir ja, nächstes Jahr siehst du Videoaufnahmen von Bands, die Kissenschlacht machen. Das ist nämlich so einfach zu bedienen. Es macht die Menschen glücklich. Und der nächste Step wäre mit lebenden Tieren auf der Bühne. Olli Schulz.
Ich habe diese Videos gesehen bei Instagram und ich dachte, wenn du jetzt mal so eine Enterprise leiten würdest wie Deichkind, also so ein mega megalomanischer Künstler, dann hättest du diese Kissen. Haben mich mehrere Nachteile. Erstens, du hast völlig recht, die werden geklaut, die Leute nehmen die mit, du musst immer zu Ikea fahren, dir neue holen. Dann mach doch einfach so Kissen.
Wir kaufen alle 2 Tage 100 Kissen.
So 5x5 Meter große Riesenkissen, also dass du nur so 20 riesige Kissen hast in einer großen Halle und die sind dann teilweise gefüllt mit irgendwelchen Gasballons, sodass man die werfen kann, aber dass sie wie so in Slow-Mo übers Publikum gleiten und dass wenn einer so falsch da drunter gerät, dass man auch ersticken kann und so, weil das so ein riesiger Stofflappen ist, aber 5x5 Meter groß, man kann die aber trotzdem werfen, aber dann fliegen die so in Zeitlupe, weißt du, was ich meine? Das müsste
ey, ich bin gerade in Kontakt. Ich bin gerade Kontakt mit dem Deichkind-Typen, der das alles macht, der die ganze Show mit organisiert beziehungsweise sehr viel entwickelt. Vielleicht hat er auch eine Idee für einen kleinen Olli Schulz. Ich spiele natürlich kleinere Läden als Deichkind, aber mir macht das so interaktive Sachen Spaß. Und Jan, eine Sache sage ich dir: Wenn du auf ein Konzert gehst und als erstes kriegst du einen Crepe in die Hand gedrückt, bist du schon mal ein glücklicher Mensch.
Oder das ist auch noch so eine Sache. Oder so ein bisschen wie bei der Rocky Horror Picture Show. Mhm. Oder irgendwann fangen die Leute an, mit den Crepes Kissenschlag zu machen. Und essen die Kissen.
Tortenschlacht. So eine Torten, ich bin für alles offen. Alles, was das Konzert noch ein bisschen schöner macht, finde ich total gut.
Ich habe noch ein Event, noch ein Bühnendeko-Ding. Habe ich kürzlich mit einem drüber gesprochen auf der Arbeit. Aber dann hat mir auch ein ich sag mal, eng bekannter Kollege, der auch eine Band leitet, hat mir gesagt, dass er auch auf der Suche ist danach. Ich weiß nicht, ob sie das jemals gemacht haben. Aber diese Dinger, die man manchmal vor Autohäusern oder Pizzadiensten, diese aufblasbaren Dinger, die
finde ich auch so geil. Diese Finger oder diese Figuren, die so wackeln.
Die immer so machen. Die immer so wackeln, weißt du?
In Amerika gibt es die, hier in Deutschland sieht man die selten.
Es gibt einen Hersteller, der sitzt im Sauerland und der macht solche Sachen customized mit so einem Ventilator drin. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, Wackeltypen. Und einer links, einer rechts und die zeigen auf dich währenddessen. Das wäre doch auch mega. Jetzt mal.
Das finde ich auch gut. Auf alle Fälle kann ich dir eine Sache sagen, diese Crepe-Aktion, das mache ich nur diese Tour, das mache ich nie wieder. Wir haben da wirklich einen Typen, der schwitzt sich die Seele aus dem Leib, der fängt mittags an, dann werden die Crepes einer nach dem anderen gemacht. Mit zwei Platten steht er da, Rasmus Engler, schneidet die Crepes in Hälften, bringt die nach draußen. Das wird alles jeden Tag gemacht. Ist eine mega Arbeit. Der Typ sieht danach aus, als wenn er echt Sport gemacht hat. Weil das nun mal auch eine Menge Arbeit ist. Ich sag dir, nächstes Jahr gibt's Churros auf Tour. Nee, das dauert ja noch länger. Ich muss mir irgendwas überlegen. Einfach nächstes Jahr mache ich einfach belegte Lunchpaket. Schwarzbrot mit Käse.
Ja, oder hol dir das Olli Schulz Lunchpaket ab. Das ist gar nicht schlecht. Da kannst du bestimmt eine Kooperation mit irgendeinem, mit Harrybrot. Weißt du, diese komische Firma da in Schleswig-Holstein.
Ja, ja, ja. Stimmt. Harrys Brot. Das gibt's immer noch.
Also Harry, ich habe mal so eine Brotdose gesehen. Im Öffentlich-Rechtlichen, da geht es um so eine Brotmanufaktur, einen normalen Bäcker und Harrys, und dann haben die so verglichen, wie die Brote machen. Und bei Harry ist, kenne ich jemanden, der mal gearbeitet hat, da bei Harry, einen längeren Ferienjob, und hinterher rausgegangen ist, so Kopfschütteln und so, nee, kann man echt sagen, Brot, weiß ich nicht, ob es mein Geschmack ist, aber der Laden ist echt in Ordnung, hat er gesagt.
Harry also, macht das wirklich, ja.
Keine Mäuse, gar nichts, super sauber, ist echt in Ordnung, hat er dann mal gesagt.
Selbst die Ratten helfen mit bei der Produktion.
Genau. Hey Olli.
Jan, wir haben heute die kleine Sendung. Ich komme mir so vor, als wenn wir uns ewig nicht gesprochen haben, weil jeder Tag ist für mich ein Abenteuer auf dieser Tour. Ich bin jeden Tag in einer anderen Stadt. Es sind gerade mal 4 Tage vergangen. Es kommt mir ewig lange her. Hast du schon wieder einen Imagewechsel gemacht oder warum hast du dieses grunchige Hemd
heute an? Ich habe ein Hemd an, weil ich hab mich zurückerinnert an meine Zeit in den 90ern, als mein lieber Freund Stefan damals angefangen hat, Gitarre zu spielen und ich mich entscheiden musste, was werde ich? Werde ich jemand mit einem ordentlichen Beruf oder werde ich Künstler? Und ich habe mich dann zum Glück für einen ordentlichen Beruf entschieden, weil Stefan, der mit dem Hemd immer rumgelaufen ist, dieses Hemd, so ein Karo-Hemd einfach, das war damals in der Nirvana-Zeit, haben das auch alle getragen und Stefan hatte das auch und alle haben ihn sehr bewundert, weil er so gut Gitarre spielen konnte. Muss man aber sagen, er hat dann am Ende leider seine Kunst eben nicht zum Beruf gemacht, sondern er ist Schreiner geworden oder Klempner.
Oh, auch ein sehr ehrenhafter Beruf.
Genau, also ich glaube, er hat dann am Ende kam er aus dem Elternhaus, wo es darauf ankam, wichtig war, dass man einen seriösen Job hat.
Den Betrieb vom Vater zu übernehmen.
Nee, nicht mal. Also Sicherheit. Und das ist, glaube ich, wenn du aus Bremen-Nord kommst und so, dann ist wenn du da noch Künstler werden willst, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht gut geht, ist relativ groß. Und deswegen hat er, glaube ich, da am Ende was Ordentliches gemacht. Aber ist wahrscheinlich immer noch ein fantastischer Gitarrist. Wir haben eigentlich keinen Kontakt mehr. Wir waren auch zusammen in einer Heavy-Metal-Band und da bin ich irgendwann, habe ich schon tausendmal erzählt, rausgeschmissen worden, weil ich nicht rockig genug war. Aus der Band.
Da sind wir schon bei einem Thema. Bevor wir heute die großen 5 machen, und zwar die großen 5 Metal Drummer, haben wir auch noch eine andere Sache, die wir kurz besprechen müssen. Es steht nämlich unser Weihnachtszirkus an, Jan. Und ich wollte mal ganz kurz öffentlich mit dir über unsere Spendenziele reden. Ich bin gerade noch am Überlegen. Es gibt so viele Sachen, die meiner Meinung nach es verdient haben, mit Geld unterstützt zu werden. Und ein Thema, ich schmeiß mal einfach was rein in den Raum, okay? Ich finde, dass die Armut in Deutschland gerade extrem zunimmt. Und ich habe gelesen, dass ganz viel Aufnahmestopp bei den Tafeln sind für Obdachlose. Und eigentlich ist das Aufgabe des Staates, dass diese Tafeln genug bestückt sind. Sind sie aber momentan nicht. Da suche ich noch, ich sag's ganz ehrlich offen, nach einer Organisation, die flächendeckend viel machen kann. Ich versuche mit dem Geld, also ich glaube, du siehst es genauso, irgendwie so viel wie möglich, irgendwie verschiedene Organisationen, die wir wichtig finden, zu unterstützen. Armut ist ein Thema. Ich habe viele Berichte gelesen, dass momentan echt viele Leute ihre Hypotheken nicht zahlen. Viele Leute, die eine Rente kriegen, trotzdem zur Tafel gehen. Viele Menschen verschiedenster Herkunft, Flüchtlinge genauso wie Menschen, die hier leben, irgendwie mit Armut gerade konfrontiert sind. Und ich würde da auf alle Fälle das als ein Thema gerne irgendwie unterstützen. Dafür braucht man auch die richtige Organisation. Wir können es ruhig öffentlich machen. Ich habe 2, 3 hier. Das werden wir natürlich intern auch noch besprechen.
Genau, trotzdem also wir sagen heute noch keine Organisation. Wir umreißen mal so die Felder, die uns interessieren und versuchen so ein bisschen wie jedes Jahr Organisationen zu finden, die vielleicht nicht schon so wahnsinnig viele Spenden bekommen. Wir gucken mal, ob es irgendwelche wirklich engagierten Helferinnen und Helfer gibt, die jetzt nicht so super im Fokus stehen, also die nicht ohnehin schon, also die Tafeln natürlich, die sind wahnsinnig gut vernetzt inzwischen, genau wie die Archen und sowas, alles super etablierte Organisationen. Muss man mal gucken.
Ich kriege das nur mit, wenn ich so ganz kurz noch zwei persönliche Sachen sagen darf. In meinem persönlichen Umfeld auch und auch Menschen, die eigentlich ihr Leben lang gearbeitet haben und zur Tafel gehen müssen oder irgendwelche Leute. Und ich sehe gerade, dass das ein Feld ist, was immer schlimmer wird. Und ich hoffe, dass wir nicht irgendwann die amerikanischen Verhältnisse hier, so um es mal ganz drastisch zu sagen, wo es einfach so ist, Steuern so hoch, Leute können sich gar nichts mehr irgendwie leisten, müssen Hypotheken oder ähnliche Sachen. Ich weiß auch nicht, wo man da genau ansetzt. Es ist ein Thema, was mich gerade beschäftigt. Leute, die auf der Straße leben, Leute, die obdachlos werden, die irgendwie keinen festen Wohnsitz haben, die darauf angewiesen sind, dass es Spenden gibt. Das sind sehr viele. Ich kriege da auch immer mal wieder Nachrichten. Da suche ich noch die richtige Organisation. Am Endeffekt wird es nie allen schmecken, was wir hier machen. Und wir müssen diese vier Organisationen entscheiden. Aber ich wollte es mal öffentlich machen, was mich gerade so bewegt.
Genau,
das ist ein Thema.
Ich hatte vor einiger Zeit mal Anfang des Jahres relativ großspurig gesagt, als die Staatsanwaltschaft München sie zur kriminellen Organisation erklärt hat, nämlich die letzte Generation, also die Klimaaktivisten. Sorry, ich habe gerade ein Stück Schokolade gegessen.
Kein Problem.
Und habe gesagt, das ist für mich Anlass genug zu sagen, wir spenden jetzt zumindest einen Teil oder meinen Teil für die letzte Generation. Dann ist aber in diesem Jahr wahnsinnig viel passiert. Unter anderem haben Daphne und Celine, meine Kolleginnen, Journalistinnen, sich da sehr lange mit der letzten Generation beschäftigt, einen tollen Podcast gemacht.
Guter Podcast, Hitze. Wollte ich auch nochmal sagen. Ich habe den auch durchgehört, fand ich sehr gut.
Der heißt Hitze, der ist immer noch bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, kann man sich den anhören. Und vor allem bekommt man da einen sehr guten Einblick in die Organisationsstruktur und auch in die nicht ganz so, nicht ganz so hehre Organisationsstruktur dieser Gruppierung, die mich dann doch so ein kleines bisschen abgeschreckt hat. Also gerade so die letzten beiden Folgen, da denkt man schon so, ob die Leute, die sich da jetzt so engagieren, ob die nicht vielleicht auch ein Stück weit instrumentalisiert werden von Leuten, die es alles so ein bisschen besser blicken, ob da nicht Menschen auch ausgenutzt werden, eventuell mit, gewisser psychischer Disposition, solche Sachen zu machen. Mhm. Ne? Und das hat mich irgendwie so ein kleines bisschen abgeturnt, muss ich sagen. Und würde da jetzt mal das weiter on hold stellen, sag ich mal. Zumindest was die letzte Generation angeht. Aber ein anderes Thema hat mich dieses Jahr sehr beschäftigt und dich wahrscheinlich auch. Nämlich die große Frage nach, wie kann es eigentlich sein, dass unser Umgang mit Antisemitismus und die große Frage, warum das nicht ein Thema ist, was viel mehr Leute mit größerer Sensibilität behandeln, wieso das eigentlich immer noch so ist, ob das an der mangelnden Aufklärungsarbeit liegt, ob man unterscheiden soll zwischen deutschem Antisemitismus und Antisemitismus von Leuten mit anderer familiärer Herkunft, die vielleicht in Deutschland geboren sind, aber aus einem anderen Kulturraum kommen, oder ist das ein Problem, was man global angehen muss und kann man da vielleicht Bildungsarbeit machen? Und es gibt ja so wahnsinnig viele Bildungsträger, die nicht nur ums Thema Antisemitismus drehen, aber die sich zumindest mit der deutschen Geschichte auseinandersetzen, wo der Antisemitismus die schrecklichsten Blüten, mag man gar nicht sagen, die schrecklichste im Menschen schrecklichste Verbrechen ausgelöst haben. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht so eine Gedenkstätte, das ist immer eine gute Idee, und vielleicht auch eine Gedenkstätte in einem Bundesland, was es nicht ganz einfach hat, mal schauen, ob das was sein könnte für meinen Teil.
Ja. Hast du noch was? Finde ich auch total gut. Ja, also eine Sache, die mir immer am Herzen liegt, sind natürlich Kinderhospize, ne? Und das ist nun mal so ein hartes Thema, und ich erinnere mich immer noch an diese Wünschewagen-Geschichte. Die Wünschewagen habe ich schon mal gespendet, aber es gibt genug Kinderhospize, die auch nicht genug Unterstützung kriegen. Finde ich auch wichtig. Und dann habe ich aber auch noch, es gibt auch immer noch so Notdienststellen für Gewalt in Familien, misshandelte oder ich sag's mal vergewaltigte Frauen, Anlaufpunkte, die auch nicht genug unterstützt werden. Also ich bin wirklich, das sind alles so Themen, die mich interessieren. Jeder weiß, dass ich ein riesiger Tierfreund bin. Trotzdem würde ich dieses Jahr keine Tierorganisation, weil ich das auch immer zwischendurch sage oder auch gerne mal in meiner Insta-Story poste, was es für gute Organisationen gibt. Ich würde vor allem Menschen dieses Jahr versuchen zu helfen. Also das sind auch noch zwei Gebiete, die ich sehr, was ist interessant, also unbedingt unterstützenswert finde.
Und ich hatte noch einen Gedanken.
Und es bricht mir einfach immer das Herz, wenn ich so ein Kinderhospiz sehe, wie Familien verzweifelt sind mit einem todkranken Kind. Ach, da kriege ich sofort Tränen in den Augen. Das macht mich fix und fertig. Und das ist ein Thema, was ich gerne immer unterstütze.
Und ich habe irgendwie, bei mir ist es natürlich Empathie, aber es ist auch irgendwie immer so ein bisschen Wut, was mir dieses Jahr aufgefallen ist, aber auch letztes Jahr schon, dass das Politisieren von Minderheiten, die nichts dafür können, wie sie sind, und das quasi das Herausstellen oder das der zusätzlich zu dem, dass man, ich sag's jetzt mal, als Fellow Freak. Man ist ein Freak, man erkennt selbst, dass man Freak ist, dass man nicht der vermeintlichen Norm entspricht. Und anstatt, dass einem geholfen wird, anstatt, dass man von einem sicheren Umfeld gesagt bekommt, ey, es ist okay, so wie du bist und egal wie du bist, kriegst du noch einen draufgeschissen und das Ganze wird auch noch dann bundesweit politisiert oder du wirst ausgegrenzt, dir sollen nicht die gleichen Rechte eingeräumt werden und irgendwas zur Unterstützung von Menschen, die nicht der vermeintlichen Norm entsprechen und vielleicht von heranwachsenden Menschen, wo die besonders fragil sind. Es gibt einfach Leute, weißt du, man hat schon schwer, ja, wenn man merkt, man ist ein special Mensch, irgendwie auch anders als andere und hat andere Interessen. Und wenn dann noch eine Sache dazu kommt, die einen so tief im Innersten berührt, weil und die so eng mit der Identität zu tun hat, eben nicht nur mit Hobbys oder mit irgendwie, was für Musik man gerne hört, sondern noch ganz tief empfunden mit einem selbst. Das ist in der Jugend besonders schwer und vielleicht gibt es ja auch irgendwas. Mal gucken. Also wir überlegen noch am 16.12.
Finde ich auch super. Finde ich alles.
Am genau. 16.12. ist der große Weihnachtszirkus von Fest und Flauschig. Der hat jetzt seit letzter Woche einen festen Ort. Wir wissen, wo wir sind. Wir wissen auch, wie der Weihnachtszirkus heißt. Verraten wollen wir das oder können wir das noch nicht? Ich glaube, das wird erst nächste Woche soweit sein.
Ich freue mich total auf die Location.
Ich freue mich so auf die Location. Ich freue mich auf den Titel. Ich freue mich ehrlich gesagt seit Jahren.
Ist das immer mein Weihnachtsabschluss. Ich habe zwei, drei Freunden das schon erzählt und die haben sich alle so gefreut, meinen, oh, wie geil ist das denn? Was ist denn das für eine geile Nummer? Gibt natürlich auch welche, die sagen, hä? Aber ich glaube, ganz viele werden auch denken, mega Idee. Wir freuen uns da sehr drauf. So, nach jetzt doch ein bisschen schweren Thema müssen wir heute ein Versprechen einlösen, Jan.
Was du gegeben hast.
Du hast das Versprechen gegeben. Aber ich habe schon gehört, dass du dich auch hervorragend auf die Sendung vorbereitet
hast. Genau, es ist nämlich nicht, also das sage ich vielleicht mal vorweg, es ist nicht so, dass das Thema Metal, Heavy Metal, Gitarren, Death Metal, Thrash Metal, Power Metal. Das ist nicht so, dass dieses Thema keinen großen Platz in meinem Leben hat. Ich bin wirklich mal rausgeflogen aus einer Metal Band, weil ich nicht Rock genug war. Seitdem versuche ich da wieder aufzuspringen auf den mir weggefahrenen Zug und ich hänge immer noch so hinten am Tender, hänge ich noch dran. An der, so ein kleines
Vorgestern
bisschen.
Vorgestern habe ich ein bisschen hast du noch Metal in dir, ne? Vorgestern hat das ganze Publikum in Wien, übrigens ganz liebe Grüße, eins der besten Konzerte der Tour habe ich auf Wien gehabt. Die haben mich wirklich schon glorreich empfangen da. Und irgendwann brüllt das ganze Publikum, Metal, Metal, Metal. Und dann habe ich dann mit meinem Schlagzeuger schnell das Intro gespielt. Und wenn ich einmal deinen Namen sage, was ab und zu mal vorkommt, ne, gibt's sehr viel Applaus und sehr viel Jubel. Ich kann dir also sagen, dass die Leute sich freuen würden, wenn du auch mal wieder auf Tour kommst mit deinen Indie-Rock-Songs. Also du kannst auch mal wieder mit. Wann kommt denn deine neue Platte?
Ja.
Ich habe schon gesehen, dein Vinyl ist ausverkauft
vom Polizisten. Ich habe es einen Abend gepostet, alles weg. Wir haben nur 1000 Stück gedruckt, weil wir nicht wussten.
Ja, geil.
Was? Aber
Gratulation.
Ist geil. Aber ist eine Sammlergeschichte. Nee,
voll geil.
Ist geil.
Ja, aber Vinyl macht. Du weißt gar nicht, wie viel Herzen bei Vinyl immer höher schlagen. Also das war mir auch ganz wichtig, dass die neue Platte auf Vinyl rauskommt.
Was ich aber jetzt
so jetzt
was,
kommt.
Hier. Ich habe ganz eine genau. Musiksache noch mal ganz kurz. Ja. Das wirst du wissen. Aber auf der Platte sind 5 Tracks drauf, die 5 Original-Tracks vorne und hinten sind die Instrumentals drauf. Und da habe ich mir jetzt sagen lassen, für mich als Artist, aber die Lyrics sind von mir und ich habe performt als Rapper auf den Tracks. Aber ja, schlecht für mich, weil GEMA-mäßig kriegt natürlich der Komponist, also Andi, liebe Grüße, der die Beats gebaut hat, kriegt natürlich für beide Seiten, kriegt einfach 3/4 der Kohle von der GEMA und ich nur 1/4.
Aber du kriegst doch auch ein bisschen was. Du kriegst für die Lyrics doch was, oder?
Ja, also insgesamt 25%. Lyrics ist ja 50-50 mit Text. Text 50, 50 Musik, aber auf der zweiten Seite, auf der B-Seite, ist ja nur Musik drauf. Da kriege ich natürlich nichts, weil da keiner rappt.
Ja. Tja. Das ist manchmal schwer. Manchmal ist es aber auch so, dass du, ich kann nicht ganz aus meiner
Nähkiste
erzählen, du sitzt zu Hause, schreibst einen Song, Text, Musik, hast du alles ausgedacht, dann kommt aber einer aus deiner Band und hat so eine geile Idee und sagt, Alter, hier, den Mittelpart, den machen wir so. Und dann bin ich dazu verpflichtet und dann fühlst du auch gut, ihm einen Teil von dem Songwriting abzugeben. Mhm. Andererseits überlegst du auch gleichzeitig, und das ist das Dilemma, du musst ja dein ganzes Leben auch akustisch diesen Song alleine spielen und irgendwann baut sich dann vielleicht ein Hass gegen jemanden auf, wenn du eigentlich sehr dankbar bist, dass er zusammen den Song gemacht hat, aber der vielleicht gar nicht mehr damit beteiligt ist oder gar nicht mehr in der Band ist oder so viel ist das jetzt nicht passiert bei mir. Aber es ist immer eine der Sachen, die bei vielen Bands zu Problemen führt, wenn man am Ende die Songs bei der GEMA anmeldet. Zum Glück ist das bei uns inzwischen sehr sportlich, alles sehr gut, aber es ist immer ein Fight, auch da sind schon Bands dann zerbrochen.
Aber ich weiß, was du meinst. Interne
Geschichten erzählen.
Also ich habe zum Beispiel, ich bin immer ganz gut in so Melodien sich ausdenken und einfach so Hooklines irgendwo reinlallen. Aber ich kann überhaupt nicht notieren, ich kann nicht arrangieren, ich bin kein Musikmusiker, ich bin nicht Musiker, ich kann Texte machen. Und dann ist bei uns auch immer das Agreement, ey komm, 50-50. Also ich mach den Text, das ist mein Ding und du machst die Musik, auch wenn das manchmal andersrum ist oder einer mal eine Idee hat für eine Zeile, habe ich genauso gut mal eine Idee für eine Melodie, aber am Ende sagen wir trotzdem 50-50. Weil es irgendwie.
Ja, das sagt man aber auch, glaube ich, nur solange man noch andere Einnahmequellen hat. Weil wenn du, deine Musik dein Ding ist, so, dann ist es auch ja, so ein bisschen so, also ja, ne?
Also ich habe da nie so,
kann ich nur so sagen.
Also ich sehe Musik auch nie als ich mache Musik, sondern das ist eigentlich nur Mittel zum Zweck, um irgendeinen Text rüberzubringen. Von daher bin ich eigentlich immer cool damit und habe wenige Songs, wo ich sagen würde, die sind auch als Musikstücke jenseits von dem zeitlichen Kontext oder dem Inhalt irgendwie gute Stücke, so, ne? Also die funktionieren vor allen Dingen, weil sie irgendwie eingebettet waren in irgendeiner größere Erzählung und einige funktionieren so. Naja, aber lass uns nicht über eigene Musik reden, sondern
so,
über
jetzt kommt das, worauf die Metal-Freunde warten.
Endlich ist es soweit, wir reden über die Musik von anderen.
Metal am Mittwoch mit Jan Lolli. Hard Rock, Heavy Metal, Speed Metal, Thrash Metal, Power Metal, Black Metal, Doom Metal, Gangster Metal, Metal.
Metal. Ja, herzlich willkommen zu Metal am Mittwoch und diese Woche hat Olli schon angekündigt, werden wir gar nicht groß jetzt in breite Inhalte gehen, sondern wir haben tatsächlich eine Doppelrubrik, denn innerhalb von Metal am Mittwoch gibt es jetzt
die großen fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Das ist wie voll der Mindfuck, ey, Alter.
Das ist wie eine Mischung aus Inception oder wie als in Mathe auf einmal eckige Klammern vorgestellt wurden.
Richtig.
Wenn Funktion
hat. Eckige Klammern, Moment, da habe ich aufgehört Klammern, mitzumachen. Malte,
bist du bescheuert, Mann?
Ja. Ehrlich gesagt, da bin ich ausgestiegen. Das ist genauso wie bei der vierten von Metallica, bei der Justice for All. Das ist für mich die eckige Klammer. Ganz ehrlich. Jan, es geht um die besten Metal-Drummer. Hardrock, Heavy Metal, Speed Metal, Thrash Metal, Power Metal-Drummer, die es so gibt. Und da ich jetzt hier von uns beiden eine große Experte bin, würde ich dich doch bitten, heute anzufangen.
Aha. Okay, das mache ich natürlich sehr gerne. Die großen fünf Metal-Drummer of all times. Darum geht's heute. Und du brauchst gar nicht so lachen, weil ich habe natürlich wahnsinnig viel Ahnung. Mein Platz fünf ist Joey Jordison. Der ist der Drummer gewesen
von
Slipknot, ist verstorben von 2021. Einer der einflussreichsten Drummer der letzten 25 Jahre. Hat einfach eine innovative, wahnsinnig gute Verbindung von klassischem Heavy Metal. Und nur Metal, deswegen ist er bei mir auf Platz 5. Aber es gibt noch vier, die noch ein bisschen krasser sind. Aber Joey Jordison, mein Platz 5. Was meinst du dazu?
Dazu möchte ich ganz kurz sagen, dass es ein sehr guter Platz ist. Aber Joey Jordison, der wurde ja ersetzt von Jay. Der muss ja selber lassen, ja,
Jan Böhmermann. Er wurde ersetzt
von, aber trotzdem von
Jenna Jameson, dem berühmten Pornodrummer.
Nee. Ja, von dem Pornodrummer, nee, von Jay Weinberg. Das ist der Sohn von Max Weinberg, dem Drummer von Bruce Springsteen. Der wurde letzte Woche, wie ich rausgefunden habe, rausgeworfen nach 10 Jahren bei Slipknot. Und zwar mit einer E-Mail. Hat er irgendwo geschrieben. Das ist nämlich bei großen Bands so, da kriegst du eine E-Mail, dann bist du raus. Der hat angefangen mit 17 bei Bruce Springsteen zu spielen, als sein Vater mal krank war. Jay Weinberg ist aber nicht meine Nummer 5. Auch ein hervorragender Drummer. Mhm. Meine Nummer 5 ist ein ziemlich rudimentärer Drummer, der nicht für seine Skills, aber der mir so viel Freude bereitet hat im Leben, dass ich ihn auf alle Fälle da unterbringen muss, weil er ist eine Maschine, er ist das Groove-Monster und er heißt Phil Rudd und ist der Schlagzeuger von AC/DC. Ah. Da werden viele sagen, ja, es geht hier aber um technische Sachen. Geht's für mich nicht. Für mich ist es fast unglaublich, wenn ich diese alten 70er, 80er Aufnahmen mit Phil Rudd am Schlagzeug höre, die Live-Aufnahme, die If You Want Blood Live-Platte, wie dieser Typ groovt. Und jeder, der ein bisschen Ahnung vom Schlagzeugspielen hat, wird mir zustimmen und sagen, dass das, was der Typ macht, nicht leicht ist. Viele versuchen wie AC/DC zu klingen, aber keiner klingt so. Und großen Anteil hatte Phil Rudd, der einfach die tanzende Bassdrum spielt. Also es swingt so. Mhm. Und ich liebe diesen Typen als Drummer. Ganz traurige Geschichte. Seine Partnerin hat nur noch 6 Monate oder so zu leben. Habe ich gerade gestern ein Video gesehen. Mit Tränen in den Augen sitzt er da, wird interviewt irgendwo in Australien. Hat sowieso keine gute Zeit gerade, weil er bei der letzten AC/DC schon nicht dabei sein durfte. Ganz liebe Grüße, auch wenn das nicht hört, gerne an Phil Rudd, der unter einer meiner Lieblingsdrummer ist und auf Platz 5.
Ja, wir sind hier in der Metal-Ecke und natürlich, wir wollen uns nicht nur über Metal-Drummer unterhalten, sondern wir haben natürlich auch Metal-Sänger, die wir hier würdigen. Und viele Leute, gerade in der Metal-Szene, international lieben
diese... Aber wir machen doch jetzt
Metal-Drummer. Ja, ich weiß, aber wir lieben diese Rubrik und die schicken uns regelmäßig Grüße rüber. Und dieser Gruß geht an alle Metal-Freaks hier.
Hey, what's going on, Jan and Ollie? What's happening? It's Chuck Billy from Testament. Well, I know you guys are Metal-Freaks. Metal on Wednesdays, that's so awesome. I need more people to keep spreading the word of metal. But I just want to let you know I really appreciate supporting metal and that you guys definitely need to keep going. Don't give up. Keep doing the podcast. Keep spreading the word of metal. And that's so awesome. Mm. So, again, don't give up the podcast. See you guys.
Ja, alles klar. Grüß Chuck Billy, ist ein enger Freund von mir. Der hat im Hintergrund, gerade hast du gehört, lief ein Porno. Wow. Ansonsten bin ich jetzt bei meinem Platz 4 der großen 5 Metal Drummer.
Chuck Billy von Testament. Practice What You Preach, die Platte von 92 oder 91, habe ich rauf und runter gehört. Unheimlich sympathischer Mensch, Chuck Billy.
Ja.
Habe ich mal kurz mich mit unterhalten. Dein Platz 4?
Mein Platz 4 ist Mark Portnoy von Dream Theater.
Mike heißt er.
Mike meine ich, habe ich gesagt.
Hab ich Mark Portnoy gesagt.
Ja, ich meinte aber Mike. Mike Portnoy von Dream Theater ist ein absoluter Meister der ungeraden Taktarten. Double Bass Fills, keiner kann's wie er. Er ist der Jüngste.
Ja, und ist gerade wieder.
Er ist der Jüngste in der Drumming Hall of Fame. Der jüngste je in der Drumming Hall of Fame aufgenommene Schlagzeuger. So.
Ich glaube, das ist ein, ja, ich glaube, ein ziemlicher Lackaffe.
Ist also, aber technisch auf mein Platz 4 und wenn es meine Entscheidung ist, meine eigene persönliche individuelle Entscheidung, dann ist das
voll. Dann würde ich sie nicht anzweifeln. Ist gerade wieder alle Dream Theater Fans freuen sich. Ich habe die Band mal live im Docks gesehen.
So geil war sie nicht.
Doch, das sind alles unglaubliche Musiker, aber die Musik ist einfach nicht die Musik, die mich abholt. Ich weiß, da werden jetzt die Hardcore-Fans sagen, ey, das ist die beste progressive Metal-Band. Für mich ist es eher anstrengende Musik, aber ich weiß um seine Qualitäten und werde dir nicht widersprechen.
Ja, okay.
Mein Platz 4 ist ein Drummer, der schon lange nicht mehr trommelt, von dem man noch nicht mal mehr weiß, gerade ob er am Leben ist oder nicht. Aber als Danzig mit seiner Soloplatte, mit seiner ersten auf Tour kam, habe ich unzählige Male Chuck Biscuit gesehen. Chuck Biscuit, der eigentlich aus dem Hardcore kommt, bei DOA gespielt hat, bei Black Flag gespielt hat, hat bei Danzig die ersten 4 Platten veredelt. Und wenn dieser Typ da reingehauen hat und bis für eine Leidenschaft oder für einen Groove, da habe ich immer teilweise beim Konzert nur noch Chuck Biscuit angeguckt. Und man weiß nicht genau, was mit dem ist. Es gab Leute, die haben gesagt, er wäre krebserkrankt. Er hat sich komplett zurückgezogen, seit 20 Jahren fast kaum was von ihm zu hören. Aber ich erinnere mich dran, wie dieser Typ, wie der irgendwie das Ridebacken gespielt hat, Alter. Und dann irgendwie da mit dem Kopf. Und das hat alles so gegroovt. Später habe ich ihn nochmal mit Social Distortion gesehen. Und dann ist er irgendwann Ende der 90er Jahre spurlos verschwunden. Eine absolute Koryphäe. Ein groovener, geiler Drummer, den ich einfach, wie gesagt, es geht mir nicht um Technik, sondern um Leute, die ich mir gerne anhöre, die mich mitreißen, wenn sie Schlagzeug spielen. Der gehört auf alle Fälle dazu. Chuck Biscuit ist meine Nummer 4.
Meine Nummer 3 ist... ich weiß nicht, ob er bei dir auch ist, aber ich kann mir vorstellen, dass er auch bei dir ist. Aber dann bin ich jetzt Erster. Ist Charlie Benante von Anthrax.
Charlie Benante von Anthrax.
Natürlich, von
wollte ich.
Pantera, der absolute Pionier der Double Bass, Thrash Metal,
ist eine absolute Maschine. Bei Pantera, ist aber eigentlich bei Anthrax, ist jetzt nur in dieser neuen Besetzung dabei. Unfassbar sympathischer Typ und ein Megadrummer.
Ja, eine absolute Maschine. Mehr muss ich, beziehungsweise kann ich dazu gar nicht sagen.
Aber ey, ganz ehrlich, der steht bei mir auch mit immer. Ich habe eine große Liste, weil ich ja schon geahnt habe, dass du auch welche dabei hast. Mal gucken, ob wir uns noch immer überschneiden.
Muss ich mal den Leuten kurz sagen, du wirklich, als würdest du in so ein Portal reingucken. Ich habe das Gefühl, dass das ist ja alles, bei dir ist alles improvisiert. Ich muss mir das alles aufschreiben, weil ich mir die Namen nicht merken kann. Ist natürlich auch alles meine
ich
Auswahl.
Ich habe hier 10 Drummer stehen. Ja, ja. Und habe schon gedacht, dass wir uns vielleicht überschneiden. Auf Platz 3 bei mir ist Nico McBrain von Iron Maiden.
Ah.
Ein Drummer, der mit einer Bassdrum so schnell spielt wie Double Bass. Also wirklich, der kann mit einer Bassdrum so Double Bass mäßig spielen. Unglaublich technisch gut. Ich mag diesen verkopften, hektischen Stil, den er fast, er ist so ein bisschen für mich der Stuart Copeland unter den Metal-Drummern. Mhm. Stuart Copeland von Police, der ja auch wirklich total hektisch, total verkopft spielt und oft stresst mich sowas. Aber bei Nico McBrain, der jetzt glaube ich schon über 70 Jahre alt ist und auch ein wahnsinnig sympathischer Typ, ein Drummer, der mich sehr früh geprägt hat mit seiner Spielart und dem man auch einfach gerne zuguckt. Mein Platz 3.
Mein Platz 2 der großen 5 Metal-Drummer ist Danny Carey von Tool. Ist technisch...
Ah!
Was denn?
Auch meine auch.
Wirklich?
Meine auch.
Ja, guck.
Ja, Danny Carey
von Tool. Great Minds Think Alike. Great Minds. Ja, natürlich. Wir haben einfach den ähnlichen Geschmack. Wir erkennen es beides. Er ist super versiert technisch. Der komplexeste Polyrhythmen bis zu schnörkellosen Rockdrums kann er alles. Kein anderer Drummer mischt so gekonnt irgendwie progressiven Rock, Metal, Thrash und Alternative. Also Danny Carey, mein Platz zwei.
Es gibt eine Schülerband, die hat wohl in der Nähe von seiner Wohnung gespielt oder in seiner Schule. Und da gibt es diese Aufnahme, wie er mit dieser Schülerband spielt. Das kann ich jedem nur empfehlen, kann man sich angucken. Auch ein wahnsinnig sympathischer, geiler Typ. Und es gibt dieses von der letzten Platte, die erste Single, da gibt es eine Kameraeinstellung, dieses 11-Minuten-Lied, wo man nur ihm am Schlagzeug sieht. Und das gucke ich mir alle paar Wochen mal an, weil es einfach so unglaublich ist und so wirklich out of, das ist wirklich das Allerbeste,
was der macht. Platz 2 jetzt auch, oder was?
Nein. Ist auch mein Platz 2. Trotzdem würde ich jetzt noch mal einen anderen Platz 2 reinwerfen, damit wir uns beide...
Was ist
Scott? Gene Hoagland.
Scott, ich wollte gerade sagen.
Gene Hoagland.
Von Dark Angel Death.
Ja, von Dark Angel. Ach du Penner, Alter, du hast aber echt gut recherchiert. Gene Hoagland, ein Drummer, der auch ein technisch... Und bei dem ist halt das abgefahren. Der sieht so aus, als macht er das alles nebenbei. Das ist ein richtiger Kavenzmann, also ein ziemlich kräftiger Typ. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Aber auch wie der Schlagzeug spielt, wie der das Becken so spielt und gleichzeitig so getriggerte Bassdrum.
Ich habe absolut keine Ahnung, worum es geht. Aber ich freue mich, dass du das... Also, aber Gene Hoagland wäre auf der erweiterten Top Ten. Billy Ward
und jetzt pass auf, Gene, ja, meine Nummer 1, vielleicht auch deine Nummer 1, aber Gene Hoagland war der Lehrer von meiner Nummer 1, habe ich mal gehört, beziehungsweise hat ihm Double
Bass. Wollen wir bei 3 sagen? Unser Nummer, also, oder bei 1, ich zähle runter von 3 auf 1. 3, 2, 1.
Dave Lombardo. Es ist Dave Lombardo.
Dave Lombardo.
Und von Dave Slayer. Lombardo ist der beste, es ist der beste Metal-Drummer aller Zeiten. Nicht, weil er vielleicht technisch am besten ist, weil er der leidenschaftlichste ist, weil seine Fills unfassbar sind, weil der gegroovt hat. Und ich sag's, wie es ist, mir hat das ja neulich schon mal einer geschrieben, dass diese neuen Metal-Produktionen, alle das gleiche getriggerte Schlagzeug, alle die gleiche Produktion. Hör dir Rain and Blood an, von 1986. Das ist punkig, das ist manchmal ungerade. Die haben das alles reingeknüppelt. Rick Rubin hat das einfach aufgenommen und es ist einfach die beste Metal-Produktion. Platte aller Zeiten. Jetzt, nach 30, 40 Jahren, kenne ich keine Metal-Platte, die ich häufiger höre als Rain in Blood und mir immer noch wirklich einen runterhole, ist mal prollig gesagt, auf das Schlagzeugspiel von Dave Lombardo. Das hat er auch auf das South of Heaven und auf das Seasons in the Abyss, die beiden Nachfolgeplatten, perfektioniert. Der Typ ist die absolute Macht, hat Metal groß gemacht im Schlagzeugbereich, sage ich mal. Es ist der geilste. Und jetzt gibt's natürlich Puristen, die werden sich totlachen und sagen, aber da gab's doch schon mal den und den und den. Und gestern habe ich mich mit Sascha Matzen unterhalten und der meinte, Digga, du musst den Typen von Creator noch reinbringen, der auch meine Nummer 6 wäre. Aber ich habe einfach zu viele Drummer hier gehabt und würde mal sagen, wir haben beide sehr gute Entscheidungen
getroffen. Ja, aber Honorary Mentions noch. Scott Travis von Judas Priest, Chris Adler, Lamb of God und Megadeth. Bill Ward von Black Sabbath.
Oh ja, Bill
Ward. Und soll auch nicht unerwähnt bleiben, Tommy Aldridge von Whitesnake und bei Ozzy.
Tommy Aldridge, von Dio, Ozzy und allem. Ja, Tommy Aldridge, der vor allem noch geil aussieht mit seinem Lockenkopf. Tierisch. Ja. Ey, das hat richtig Spaß gemacht.
Aber guck mal, ganz ehrlich, dass wir die gleichen ersten Plätze haben, da muss ich gleich nochmal telefonieren und das mal nochmal zu Protokoll geben. Das war auf jeden Fall, jetzt müssen wir wieder die eckige Klammer zuerst zumachen, das war...
Die großen fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Aber innerhalb von
Metal am Mittwoch mit Jan Lolli. Hard Rock, Heavy Metal, Speed Metal, Thrash Metal, Power Metal, Black Metal, Doom Metal, Gangster Metal, Metal.
Yes.
Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Boomer Cringe jetzt auch, Ausgabe 47. Wir sehen uns am 16.12. wieder. Das ist für mich immer der schönste Termin des Jahres, weil danach ist nichts mehr. Da bin ich erstmal frei.
Das ist, bei mir auch nicht. Vorher habe ich noch ein paar Sachen jetzt, aber ich sag mal auch, das wird das große Highlight. Danach liegen wir uns wieder weinend in den Armen und bedanken uns für die Zusammenarbeit.
Ja. Genau. Wir werden dieses Mal, anders als in den letzten Corona-geprägten Jahren, auch wieder Publikum haben. Wir versuchen das so fair wie möglich zu gestalten. Zum einen wollen wir natürlich für einen guten Zweck oder die vier guten Zwecke möglichst viel Kohle machen, oder?
Finde ich gut. So machen wir das. Ich freue mich drauf. Sonntag gibt es wieder eine große Ausgabe. Ich habe hier noch so viele Themen. Ich lese hier gerade mal drüber. Das können wir alles schön am Sonntag. Dann bin ich nämlich auch durch. Dann habe ich das letzte Konzert ist am Freitag. in Berlin. Aha. Ich habe ein bisschen, kann ich noch mal eine Sache sagen? Ich habe ein bisschen Schiss vor den beiden Konzerten, die jetzt noch kommen, also den dreien. Weil ich habe gerade die beste Tour, die ich, glaube ich, vielleicht je hatte. Die Konzerte machen so viel Spaß. Aber in Hamburg und in Berlin wird immer gequatscht. Und das ist auch so eine komische Dynamik, weil auch viele Freunde kommen, viele Leute, die man kennt. Und ich habe gerade so ein aufmerksames Publikum und ich bin ein bisschen nervös, heute Abend in der großen Freiheit zu spielen. Weil ich habe da schon mal auch so kämpfen müssen. Und das ist immer so bitter, wenn du in deiner Heimatstadt um Aufmerksamkeit kämpfen musst, weil Leute, glaube ich, zu aufgepeitscht sind oder es einfach. Und ich hoffe, dass das heute alles. Drück mir die Daumen, Jan.
Ich drücke auf jeden Fall die Daumen und als kleinen Cliffhanger für Sonntag. Ich habe letzten Freitag gebeizte Eier in den Kühlschrank gestellt. Also ich beize gerade Eier. Oh. Während dieser
Podcast. Und Sonntag holst du die raus?
Ich werde die am nächsten Freitag, also übermorgen, rausholen, die gebeizten Eier. Es ist ein gebeiztes Eigelb, genauer. Und ich werde dann direkt am Sonntag in der Sendung berichten, ob das was geworden ist und was das überhaupt soll. Außerdem habe ich noch einen kleinen Hinweis, einen kleinen Tipp, der dich auch interessieren wird. Willst du vielleicht morgen Abend im Hotelzimmer gucken? Ab morgen in der ARD Mediathek die dreiteilige Doku von Kim Frank über Endlich. Seine Band. Echt, also ich finde wirklich, ich habe schon so viele Ausschnitte Endlich. Gesehen und ich habe tatsächlich, ich suche mal diesen Artikel raus für Sonntag, dann lese ich ihn mal vor, wie ich echt mal runtergeschrieben habe für die Kreiszeitung Sieke, die Jugendzeitung der Kreiszeitung Sieke. Aber die ganze große Doku, drei große Folgen in der ARD Mediathek, ab morgen Donnerstag, den 23. Nur ein kleiner Gucktipp, falls euch langweilig ist, bis Sonntag, bis wir wieder da sind.
Und ich kann noch einen ganz kurzen Filmtipp. Ich habe nämlich im Bus immer Zeit, im Nightliner Filme zu gucken und habe Reptile geguckt mit Benicio del Toro und Justin Timberlake und Alicia Silverstone. Und ich fand, das ist ein sehr solider, guter Thriller mal wieder gewesen. Wer mal wieder Bock hat auf einen wirklich guten 2-Stunden-Thriller, keine Serie, kann ich sehr empfehlen.
Reptile? Ist das ein neuer Film?
Ganz neu. Und Justin Timberlake spielt gut. Der spielt halt unseren mordangeklagten Makler, also so Immobilientypen. Und Benicio del Toro spielt einen ausgebrannten Polizisten. Total, einfach ein richtig guter Krimi. Und sowas habe ich auch mal wieder vermisst. Fand ich tierisch gut, den Film.
Ja.
Jetzt nicht die Neuerfindung des Kinos, aber einfach ein guter Thriller.
Wir sind am Sonntag wieder da mit Fest und Flauschig. Wir hoffen, dass ihr auch dann wieder da seid. Hier bei Spotify, dem grünen Giganten aus Schweden.
Wir freuen uns auf euch. Tschüss!
Thank you.